Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 9. September.
Unsere Namen sind Stefan Barmettler und Klaus Wellershoff.
Und wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen der Wirtschaft. Klaus, was ist dir in den letzten Wochen so alles aufgefallen?
Ja, Stefan, da war einiges los und das betrifft uns auch sehr direkt. Also fangen wir mal in China an. Da war die Stimmungsdaten der Industrie ein bisschen besser, die Dienstleistung schwächer. Also man könnte sagen, Konjunktur, nichts wirklich Neues. Heute Morgen gab es dort aber dann auch noch die Inflationsraten und die waren wiederum sehr enttäuschend eigentlich. Die Konsumentenpreise sind immer noch erst 0,6% über dem Vorjahresniveau und die Produzentenpreise fallen doch jetzt deutlicher mit minus 1,8%. Das spricht immer noch dafür, dass tatsächlich die Deflationsgefahren in China nicht ausgestanden sind. Dann unsere Zahlen, das hat uns direkt betroffen. Ich glaube, wir haben die Wachstumszahlen gesehen zum Bruttoinlandsprodukt. Die waren so on the face of it. Die Überschrift, die war richtig gut. 0,7 im Quartalswachstum, 1,8 Jahreswachstum. Da stecken Sportereignisse drin. Deswegen ist das, was in der Schweiz passiert ist, wahrscheinlich etwas weniger gewesen. Und wenn man dann tiefer gräbt und nicht nur die Sportereignisse rausrechnet, dann stellt man fest, im Wesentlichen bestand das Wachstum aus Wachstum in der Pharmaindustrie. Die konnten über die Exporte deutlich absetzen. Das hat bei den Nettoexporten geholfen. Was auch noch gewachsen ist, ist Gastgewerbe und der Staat, vor allen Dingen der Staat. Die öffentliche Verwaltung ist gewachsen und die Ausgaben im Gesundheitswesen haben sehr, sehr deutlich zugenommen. Der Rest war richtig schwach. Also man kann sagen, die Nachfrageseite, private Nachfrage, Investitionen, das, was im Konsum passiert, sind in der Jahresrate immer noch rückläufig. Also da geht das Wachstum noch zurück. So ganz schick waren die Zahlen nicht. Dafür haben sich aber die Unternehmensstimmung verbessert. Das ist ein anderer Datensatz gewesen. In der Industrie ist die zwar immer noch auf Rezession eingestellt, aber schon weniger. Ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber für uns ist manchmal die Dynamik auch noch ganz interessant, wenn man dann hoffen kann, dass dann im nächsten Monat wir vielleicht auch das mit der Rezession hinter uns haben. Die Dienstleister bleiben positiv gestimmt. Und dann waren dann natürlich die USA, da wo alle immer hinschauen und vor allem auch die Finanzmärkte. Hier haben wir in der Stimmungsseite leider keine guten Nachrichten bekommen. Sowohl die Dienstleistungen als auch die Industrieunternehmen sagen, dass ihre Stimmung ungefähr gleich ist wie vor einem Monat. Und erinnern wir uns daran, vor einem Monat war das der Auslöser dafür, dass die Finanzmärkte dann diesen Taucher am Anfang August dann wirklich machen konnten oder gemacht haben. Und dann haben alle auf die Arbeitsmarktdaten gehofft am Freitag. Und doch die waren nicht so super sexy. Also die auch hier die Überschrift relativ gut, 142.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. In der Industrie war es rückläufig. Dann hat man noch den Vormonat nach unten revidiert auf 89.000, sodass die beiden Monate zusammen, also der letzte und der davor, in etwa noch, ja, vielleicht sogar etwas unter den Erwartungen geblieben sind. Also die Finanzmärkte haben das dann auch negativ genommen. Immerhin ist die Arbeitslosenquote ein bisschen runter von 4,3 auf 4,2. Die war ja zuletzt oder die letzten, ja gut, das letzte Jahr über sehr, sehr deutlich angestiegen. Und der Wermutstropfen, 0,4 Monatswachstum bei den Löhnen, das macht 3,8 nach 3,6. Die Löhne steigen wieder schneller in den USA. Das ist auch keine so super gute Nachricht. Also aus Amerika würde ich so zusammenfassen, die Lage bleibt ziemlich schwierig und richtig gut ist sie nicht. Die vorlaufenden Indikatoren, auch wenn man den Bau anschaut und was wir sonst noch so haben, sind im Augenblick darauf ausgerichtet, dass es tatsächlich jetzt dann endlich zur Wachstumsverlangsamung in Amerika kommt.
Gut, vielen Dank, Klaus. Ja, für mich war in der letzten Woche die Börse natürlich das grosse Thema. Ein grosses Ereignis war, dass der SPI-Index minus 4% eingelegt hat. Der SMI ist sogar tiefer gewesen mit 4,2%. Das war eine richtige Verleiderwoche für die Investoren. Es hat ein paar Titel gegeben, die aufgefallen sind. Temenos ist der eine gewesen, Schivo da ein anderer, Sando. Die haben zugelegt, aber alle anderen haben es eigentlich abgeschmiert. Richemont 10%, Swatch minus 7%, Nestlé minus 4%, das Schwergewicht. Und ganz schlimm hat es auch die UBS getroffen mit minus 6,5%. Das war eine Horrorwoche gewesen, auch für Sergio Ermotti. Der Einbruch wird mit Gewinnmitnahmen von Anlegern erklärt. Das könnte eine Erklärung sein. Man sieht das auch JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup und so. Die haben auch verloren in Amerika. Aber ich glaube, es gibt doch noch einen Schweiz-Engel, nämlich, UBS hat im Heimmarkt Schweiz offenbar ein Problem. Und das hängt wahrscheinlich auch zusammen mit der ganzen Diskussion über Puck, wo im November mit dem Ergebnis kommt, aber auch mit der Firma, wo immer wieder mit der Faust auf den Tisch haut. Stefan Walter macht das und für mehr Regulierungen plädiert. Ich glaube, das ist einer von den Gründen, wieso du best die 30 Franken Limite nicht schlägt. Und wie gesagt, der Stefan Walter, wir haben es auch in der Handelszeitung gehabt, letzte Woche, der haut regelmäßig auf den Putz, bei uns auch. Es braucht zusätzliche Instrumente, sagt er da. Er redet auch vom einzigartigen Klumpenrisiko von der UBS in der Schweiz. Das ist natürlich alles etwas, wo am Sergio Ermotti überhaupt nicht passt und natürlich auf den Kurs drückt. Das ist mir hier so, kommt mir hier so vor, der Ermotti arbeitet 6 Tage in der Woche und alle paar Wochen taucht der Stefan Walter, der FIMMA-Chef, auf, so als Poltergeist und vermisst am Ermotti die Stimmung und den Aktionären offenbar auch. Was mir schon aufgefallen ist, Lynn Sprüngli, hat eine interessante Studie gegeben von JP Morgan. Die hat Lynn Sprüngli zum Verkauf empfohlen und das Kursziel massiv reduziert, nämlich auf 90.000 Franken. Die Begründung dafür ist, dass Gold-Preise massiv gestiegen sind und dass sich entsprechend das wird niederschlagen auf das Ergebnis von Lynn Sprüngli. Ich verfolge Lynn Sprüngli seit 30 Jahren und bin immer wieder überrascht, wie der Ernst Stanner mit seiner Truppe Kurven nimmt und auch jeweils die Preissteigerung im Kakao kann aufnehmen und mit Effizienz wieder zunichte machen. Und in dem Sinn habe ich das Gefühl, Lynn Sprüngli ist immer noch gut aufgestellt. Ich glaube nicht so recht, dass die 90.000 Franken, die jetzt da von der JP Morgan postuliert werden, ich erinnere doch daran, dass Lynn Sprüngli in den letzten 30 Jahren laufend Dividenden erhöht hat. Ein anderer Punkt, der mir auffallen ist, war natürlich der Donnerstagnachmittag. Da war ja Logitech GV. Der Daniel Borrell, der Mitgründer und Klein- oder Grossaktionär, je nachdem, wie man es sieht, hat wieder mal auf den Putz gehauen und sich eingeschossen. Das ist ja schon lange auf die amtierende Verwaltungsratspräsidentin, auf Wendy Becker. Die wollte ja aus dem Amt raushelfen. Das ist ihm aber das mal nicht gelungen am Donnerstag. Er hat müssen grobe Niederlage kassieren. Die Auswirkung ist nicht gravierend gewesen. Er hat, der Aktienkurs hat 7% verloren. Und ich glaube, so als Tipp an Borrell, es ist jetzt langsam genug, glaube mit diesen Angriffen. Ich würde jetzt mal das Management schaffen lassen, damit die Scharte wieder ausgewetzt werden. Und nächstes Jahr kann dann ja der Daniel Borrell, sein Favorit, nämlich der Guy Gecht, in Verwaltungsratspräsidium hieven. Ja, Klaus, was ist der Wahnsinn von der Woche gewesen, aus deiner Sicht?
Also bei dir waren jetzt gerade schon eine ganze Menge dabei. Also ich beschränke mich mal auf etwas aus dem Ausland. Für mich war es die Geschichte rund um VW, Volkswagen, die im Autoabsatz große Probleme haben und die Reaktion der deutschen Bundesregierung darauf. Das fand ich wirklich eigentlich ja nicht nur wahnsinnig, sondern auch irgendwie exemplarisch für den Wahnsinn, der in deutschen Politik zurzeit abläuft. Muss ich das vorstellen, jetzt macht die politische Linke seit Jahren Jagd auf das Auto. In den Städten verschwinden irgendwie Parkplätze, es gibt überall Tempo-30-Zonen, auch auf Durchgangsstraßen. Und die ganz Extremen, und ich weiß, da identifizieren sich auch alle auf der linken Seite des politischen Lagers nicht mit denen, aber die ganz Extremen kleben sich sogar auf der Straße fest. Dann geht es der Autoindustrie endlich schlecht. Ja, also ich meine, das ist doch das Ziel dieser ganzen Geschichte, dass weniger Auto gefahren wird und dass weniger Autos gekauft werden. Und was ist dann die Reaktion? In Deutschland verkündet der Bundeskanzler und der Arbeitsminister bei der SPD, dass man das nicht hinnehmen könne und verkünden Subventionen. Und für wen? Für die Besserverdienenden. Wer soll das noch verstehen? Kevin Kühnert, der Generalsekretär, sagt, man müsse den Menschen besser die Politik erklären. Ich rate der SPD dringend davon ab, wenn die verstehen, was für ein Wahnsinn das ist, will keiner die mehr.
Kann ich 100%ig unterschreiben, Klaus. Ich möchte aber auch noch kurz erwähnen in diesem Zusammenhang. Ich meine, ich finde es ein bisschen verrückt eigentlich, dass der Blume, der Chef von Volkswagen-Konzern, auch noch Porsche führt nebenbei, sozusagen. Und ich finde, es wäre natürlich auch ein gutes Zeichen, wenn er sich jetzt auf die Hauptmarke respektive auf den Konzern konzentrieren, weil dort liegen die grossen Probleme. Es ist nicht bei Porsche, wo immer noch tolle zweistellige Gewinnraten ausweist. Das einfach noch als kleiner Hinweis, aber ich bin voll bei dir. Gut, mein Wahnsinn von der Woche war das Verhalten von der SP, und zwar vor dem Hintergrund von der Arbeitsgruppe, die im Auftrag vom Bundesrat nach Sparmöglichkeiten gesucht hat. Die ist geleitet worden vom Serge Gaillard, hat mehrere sehr prominente, sehr grosse, starke Experten drin gehabt in dieser Arbeitsgruppe. Und die hat ihre Ergebnisse am Donnerstag präsentiert und hat gezeigt, wie man kann, nicht locker, aber doch mit wenig, mit wenig Gewalt 5 Milliarden aus der Bundeskasse rausnehmen und einsparen. Es ist aber nicht nur ein paar Minuten gegangen, da hat die SP schon darauf reagiert. Offenbar haben sie den 100-seitigen Bericht schon innerhalb von ein paar Minuten gelesen gehabt und haben dann da Zeter Mordio geschrien, unter anderem, das sei ein Frontalangriff auf den Schweizer Sozialstaat. Das ist natürlich in meinen Augen Humbug und zeigt einmal mehr den Reflex von der SP. Eigentlich muss der Bund sparen, da sind wir uns alle einig. Das Budget vom Militär muss aufgestockt werden und sonst droht gigantische Defizite, die letztlich allen schadet. Aber all das, das stört die SP natürlich nicht. Die schwadronieren lieber von einem Totalangriff und haben sonst noch einen tollen Vorschlag parat, nämlich die Steuern von Privaten und von Firmen massiv zu erhöhen. Mein Fazit von dem Wahnsinn von der letzten Wochen ist klar. Die Gesprächsverweigerung von der SP finde ich eine super schwache Leistung von einer Bundesratspartei. Und das ständige Steuererhöhungsgeplapper, das führt in Abgrund. Das hat der Klaus ja schon letzte Woche uns in extenso erklärt. Ja, und Klaus, was erwartet uns die nächste Woche?
Ja, die nächste Woche. Also ich glaube, zur Ausgewogenheit dann mal zwei Wahnsinne über die Bürgerlichen. Heute waren wir ein bisschen unausgewogen, aber das passiert nun mal. Die Dinge passieren, wie sie passieren. Nächste Woche auf dem Datenkalender dann geht es eigentlich erst am Mittwoch so richtig los. Also heute Morgen die chinesische Inflation, das war schon wichtig für China. Aber Mittwoch kommt dann die amerikanische Inflation. Das wird ja langsam zum Konjunkturindikator. Also die Leute schauen auf die Zahlen und sagen dann nicht nur, okay, jetzt kann die Notenbank, das wird auch eine wichtige Ableitung sein. Was macht die amerikanische Notenbank später im Monat, wenn es ans Zinssenken geht? Ist es 25 oder 50? Sondern sie schauen auf die Inflation auch, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie läuft denn die Konjunktur? Und wir kommen jetzt wirklich in den Bereich, denke ich, wo dann nicht nur die Konjunkturnachrichten, die schlecht sind, wieder schlechte Nachrichten sind, so wie letzte Woche vielleicht, oder Anfang August, sondern dann vielleicht auch die Inflationsnachrichten mehr vor dem Hintergrund, wie geht's weiter in der Wirtschaft, interpretiert werden. Also das ist am Mittwoch. Donnerstag haben wir dann ein Meeting der Europäischen Zentralbank. Der Markt scheint da irgendwo zu erwarten, dass da ein bisschen was kommt, 0,25%. Schauen wir mal. Freitag, das amerikanische Konsumentenvertrauen, das ist immer ganz fies, das kommt um 16 Uhr unserer Zeit, da muss man immer noch hinschauen und das dann interpretieren. Und Samstagmorgen dann sind wir nochmal gefragt, also es wird ein kurzes Wochenende für die Ökonomen, weil dann kriegen wir den ganzen großen Datensatz aus China zur Wirtschaftsaktivität, also Industrieproduktion, Detailhandel, Investitionen und Immobilienpreise und weiß Gott was alles. Und hier wird es ganz wichtig sein, dass wir langsam positive Signale sehen, denn sonst verlieren wir irgendwo, ich sage mal, die andere große Wirtschaftsmacht, die einfach nicht in die Pötte kommt. Ich glaube, das wäre für die Weltwirtschaft ein schlechtes Zeichen in dem Moment, wo eben Amerika selber auch schwächelt.
Stichwort Amerika, nächste Woche oder diese Woche muss ich sagen, 11.12. ist ja die Debatte Donald Trump gegen Kamala Harris. Ist sicher hochspannend und hat möglicherweise auch Auswirkungen auf die Wirtschaft natürlich. Wenn ich die Programme von beiden anschaue, schon ein Wahnsinn, wie inflationstreibend die Vorstellungen sind, die beiden haben, ob Harris oder Trump. Der Schuldenberg in Amerika beläuft sich mittlerweile auf 35 Trillionen Dollar. Das sind 35.000 Milliarden Dollar. Und jetzt soll noch mehr drauf gesattelt werden, ob das jetzt Harris oder Trump. Ich glaube, da baut sich ein unglaubliches Inflationspotenzial auf. Wir werden das sehen. Was sonst noch angesagt ist, am Mittwoch, am 11., da haben wir die Best of Switzerland-Konferenz. Das ist eine Konferenz von der UBS in Wolfsberg, im schönen Thurgau. Und da geht es darum, dass sich UBS will präsentieren. Und ich nehme an, auch ein bisschen das Verhältnis zwischen den Firmen, zwischen den Konzernen, zwischen den KMUs und der grössten Schweizer Bank ein bisschen zu kitten. Da ist in der letzten Zeit einiges gehobelt worden. Und der Auftrag hat wahrscheinlich Sabine Keller-Busse, Chefin von der UBS Schweiz. Sie muss wahrscheinlich eine Stimmung machen bei den KMUs, dass die bei den Medien nicht mehr ständig motzen, wie doch sich Konditionen verschlechtert haben bei der UBS. Was sonst noch angesagt ist, am Mittwoch kommt Mobiliar mit Halbjahresergebnis, einer von den letzten, muss man sagen. Dann am gleichen Tag ist GV vom Luxusgüterkonzern Richemont, wo ja abgestraft worden ist die letzte Woche. Da gibt es eine interessante Abstimmung, und zwar geht es um eine Chinesin, eine prominente Chinesin, die die offizielle Politik von China vertritt. Und die soll abgewählt werden. Es gibt Widerstand, weil man findet, das ist nicht in Einklang mit den Menschenrechtsvorstellungen, wie sie bei Richemont sollen gelten. Es geht aber auch noch um Löhne. Und wie gesagt, Ethos und Actares, die Stimmrechtsberater, sind gegen die beiden Vorschläge. Es wird interessant sein, wie sich da die Aktionärinnen und Aktionäre verhalten. Dann am Donnerstag, am Nachmittag, kommen die Ergebnisse vom von der Solarfirma Meyer Burger. Die Zahlen, die Halbjahreszahlen, sind ja um einen Monat verschoben worden. Und da wird man sehen, wie schlecht oder wie gut, muss man sagen, es der Meyer Burger geht. Die Firma steht im Abgrund. Und ich bin also gespannt, was der CEO, der Gunter Erfurt, da kann auf den Tisch legen. Wenn die Zahlen schlecht sind, dann wird die Aktie, die heute schon Penny Stock ist, gegen Null tendieren, glaube ich. Und es wird dann langsam gefährlich werden. Dann verweisen auf den Sonntag, da haben wir den 15. September. Da jährt sich die Pleite von Lehman Brothers in den USA. Das, damals hat es ja eine riesige Bankenkrise ausgelöst. Es hat auch die Schweizer Banken tangiert, vor allem die UBS, die hat müssen dann letztlich gerettet werden. Das Frucht ist ja, dass CS damals unter dem Brady Dugan sehr gut über die Runde gekommen ist und eigentlich dann einen groben Fehler gemacht hat, nämlich man hat das Investmentbanking noch stärker ausgebaut. Der Brady Dugan, selber ein Investmentbanker, hat dann richtig Gas gegeben. Und das ist dann ganz schlecht gekommen, wie man heute weiss. Die Bank ist untergegangen und das Frucht ist, die UBS, die damals fast selber untergegangen ist, du musst heute wieder CS retten. Das zeigt doch, dass die Finanzwelt mit einigen Risiken behaftet ist. Ja, und das ist es gewesen für die Woche.
Lassen Sie sich kein X für ein UFO machen, auch wenn Sie an der Richemont-Generalversammlung über Klöne für die Löhne und Löhne für die Klöne geht. Es wird alles beim Alten bleiben und die Welt ist viel besser, als viele Leute es denken.